Leipziger Volkszeitung präsentiert die Rückfallzieher. Das passiert jetzt.
Ich fand es mal von der Story her ganz schön, der Paul Klein, das ist ja derjenige, der bei uns den Grundlagenbereich leitet, hat mir eine WhatsApp gezeigt vom 14. August 2016, wo der Paul Klein, ich glaube der Mama von Vigo, eine WhatsApp geschrieben hat, dass der Vigo in der Fußballschule von RB aufgefallen ist. Und seitdem ist er heute auf dem Radar.
Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Die Rückfallzieher. Mit Guido Schäfer und Michael Hoffmann.
So, Donnerstagmorgen im Morgengrauen. Die Rückfallzieher sind zurück. Ich weiß nicht, ob es die 200. Folge ist. Kann mich keiner erhellen. Irgendein Statistiker wird das ja wohl noch hinbekommen. Ich glaube aber ja. Oder auch nicht. Also wenn es denn so wäre, dann ja, müssten wir eigentlich eine riesen Party machen. 200 Ausgaben der Rückfallzieher. Gehen wir mal hoffend davon aus, dass das in der nächsten Woche das gnadenlose Jubiläum ansteht. Ja, der Michael, mein alter Freund, mein kongenialer Partner, ist heute nicht da. Aber er hat mir eine Sensationsnachricht übermittelt, weil ohne seine Einlaufkurve wollen wir nicht leben, können wir nicht leben. Und diese Woche ist sehr, sehr viel passiert. RB Leipzig hat endlich mal gewonnen in Leverkusen. 3-2. Unglaublicher Sieg. Und ein 19-jähriger, 95 Kilo schwerer, 1,96 Meter großer junger Mann namens Bichiabu hat ein Sensationsspiel gemacht, von Marco Rose gebracht beim Debüt. Also muss man sagen, Hut ab an den Chat und an den Marco Rose. Und ja, was ist sonst passiert? Der Mo Simakan ist vom Rasen geritten. 45 Millionen oder 50 Millionen zahlt der Cristiano Ronaldo Club für unseren Mo. Und im Gegenzug wurde Luzerell Gerruda von Feyenoord Rotterdam geholt. Ja, läuft also alles. RB wird deutscher Meister. Und Michael, ich übergebe mich an dich und deine sensationelle Einlaufkurve.
Guido, du bist zu gut zu mir. Liebe Hörer innen und Hörer innen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit the one and only Guido Schäfer. Als Fußballer holt er öfter die Sense raus, heut eher Hammer und Sichel. So lässt er sich oft selbst zur sozialen Ader. Und Michael Hoffmann, der Bewegungslegastheniker, ist der Vorturner der Leipziger Pfeffermühle. Bei ihm lacht jeder Saal aus Notwehr. Und zusammen sind sie unrasiert, aber unerschrocken. Selbst ihre Gespenster sind Freigeister. Sie verbrennen sich selten die Finger, aber immer öfter den Mund. Guten Morgen!
Jetzt kurz Werbung.
Die L-Gruppe ist unser Supporter in dem ganzen Monat, was haben wir jetzt? September. Frank Viereckel, mein alter Freund und Kupferstecher, ist dort ein herausragender Mann. Und die L-Gruppe hat gerade die Partnerschaft mit RB Leipzig verlängert. Also das ist eine Zweisamkeit, also die ist unvergleichlich. Man ist sowas von happy. L-Gruppe und RB, das passt, wackelt und hat Luft. Und da springt man vor Freude im Dreieckel, Herr Viereckel. Also vielen Dank. Der September ist der eure.
Das war die Werbung.
Wir haben heute einen Sensationsgast. Einen Mann, ein Berg geschmolzener Lust. Geboren in Landshut, eigentlich nur bekannt für Eishockey Landshut, aber wurde dann auch Fußballfachmann. Er war Torwart, Bundesliga-Trainer auf Schalke und in Augsburg. Und er ist auch TV-Experte, was die Taktik angeht. Also flache Sechsen, abkippende Neune und so weiter. Das kennt er, Manuel Baum, ich glaube 45 oder 46 Jahre jung, ist Chef der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig und er soll die Jungs nach ganz weit vorne bringen und erste Erfolge hat er schon verzeichnen können. Vigo Gebel, 16 Jahre, ja, der könnte noch 2 Jahre A-Junioren spielen, aber ist schon im Team von Marc Rose im Kader fest dabei und ich rufe ihn jetzt mal an, den lieben Manuel Baum und ich spreche mit ihm über seine Karriere und Kurwart ist. Wohin führt er? Der Weg.
Ja. Da ist er. Guten Morgen.
Ja, Manuel, du bist jetzt ein Jahr hier.
Nachwuchschef, wie blickst du auf dein erstes Jahr? Es gibt ja schon einen Spieler, ich weiß nicht, ob du mit ihm viel zu tun hattest, aber Vigo Gebel, der jetzt mit 16 Jahren schon seinen ersten Profi-Einsatz hatte. Kommt da mehr? Bist du zufrieden mit der Entwicklung?
Klar, das erste Jahr, wenn man neu in einen Verein kommt oder ein Unternehmen kommt, dann ist es ja wichtig, dass man sich mal den Status quo anschaut. Das heißt, wie schauen die Prozesse aus? Wie sind die Mitarbeiter? Wie sind die Spieler? Und man analysiert ja extrem viel im ersten Jahr. Und was da tatsächlich auch schön zu sehen war, dass wir wirklich tolle Mitarbeiter haben, dass wir auch viele junge Spieler mit Potenzial haben, unter anderem in Vigo Gebel, aber das ist jetzt nicht der einzige, sondern da sind noch einige drin. Und ja, ich glaube, dass wir da echt eine schöne Zeit vor uns haben, auch in Verbindung mit dem Profibereich, mit Marco Rose. Das war schön zu sehen am Anfang dieser Saison, dass er die ganze Vorbereitung, die Jugendspieler behandelt hat, wie Profispieler, sie mitentwickelt hat.
Ja.
Ich glaube, da sind die Voraussetzungen richtig gut.
Manuel, der Sebastian Heidegen kennt ich jetzt auch schon ein paar Jahre, der war ja auch Profi bei RB, ist jetzt U19-Trainer. Für ihn ist es ja schon auch ein Spagat, der hat in der Vorbereitung ganz wenige seiner Spieler nur gehabt, die haben dann bei Marco oben trainiert. Was erwartest du denn dann überhaupt von Heidinger? Er soll Erfolg haben in der U19, Spiele entwickeln und mit einem Rumpfkader nur trainieren. Es ist eine schwierige Aufgabe für ihn, oder?
Naja, das ist immer die Frage, wo oder wie messen wir Erfolg bei einem Trainer? Und ich möchte halt Erfolg beim Trainer nicht zwingend über die Kollektivleistung messen, das heißt über die Tabelle und Ergebnis. Natürlich wäre es cool, wenn man deutscher Meister wird. Aber das Wichtige ist ja die Entwicklung der einzelnen Spieler. Und im Zuge des letzten Jahres und der Umstrukturierung haben wir eines gemacht, dass wir uns inhaltlich sehr an den Profibereich angenähert haben. Sprich, wenn die Jugendspieler jetzt beim Markt mit trainieren und dann auch wieder zurückkommen, ist es kein inhaltlicher Sprung in irgendeine andere Richtung,
ja,
sondern wir sprechen da die gleiche Sprache. Und das hilft natürlich auch dem Heidi in seiner U19, weil er ganz genau weiß, wenn die bei den Profis sind und wieder zurückkommen, machen wir einfach das Gleiche weiter.
Ja, der Vigo ist ja erst 16 Jahre, kommt aus Leipzig, hat jetzt seinen ersten Profi-Einsatz gehabt und wurde auch ein bisschen gefeiert. Siehst du bei ihm das Problem, dass er eventuell abhebt? Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mit 16 meinen ersten Profi-Einsatz in der Erstligamannschaft gehabt, da wäre ich sofort in die Mainzer Altstadt weitergezogen und hätte ein paar Bier getrunken. Wie ist der drauf, Manuel, der Vigo?
Naja, also das ist eine coole Socke, der Vigo. Also der kann das ganz gut ab, der ordnet das ganz gut ein. Ich fand es mal von der Story her ganz schön, der Paul Klein, das ist ja derjenige, der bei uns den Grundlagenbereich leitet, hat mir eine WhatsApp gezeigt vom 14. August 2016, wo der Paul Klein, ich glaube der Mama von Vigo, eine WhatsApp geschrieben hat, dass der Vigo in der Fußballschule von RB aufgefallen ist. Und seitdem ist er halt auf dem Radar. Und wenn man sich das Elternhaus so anschaut, also wie Vigo halt auch sozialisiert ist, dann wissen wir halt auch ganz gut, dass sowohl er, die Eltern und sein ganzes Umfeld das gut einzuordnen müssen.
Ja, Manuel, du hast ja auch in der Bundesliga gearbeitet, Schalke, Augsburg, in Augsburg auch im Nachwuchs, nicht nur bei den Profis. Sag mal, als Augsburger junger Spieler ist es doch einfacher beim FCA dann mal zu Profi-Einsätzen zu kommen als bei einem Champions-League-Verein. Das ist ja allen bewusst. Richtig. Das ist allen bewusst. Also ich glaube, die Bayern und Dortmund und so weiter, die haben ja alle das gleiche Problem, dass es ganz, ganz schwer ist mit der Durchlässigkeit. Wie kann man diesen Flaschenhals beseitigen? Wie kann ein Spieler mal den Weg nach ganz oben schaffen? Ist das dann auch Zufall? Ist es eure gezielte Förderung oder müsst ihr auch einfach nur die Top-Talente finden weltweit?
Ja, es gibt da zwei Herangehensweisen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das eine ist ein richtig gutes Scouting, das ist das, was du am Schluss gesagt hast, vielleicht auch richtig gute Talente zu finden. Und der andere Weg, den wir ja extrem forcieren gerade aktuell, ist die Ausbildung innerhalb des Vereins der eigenen Spieler. Und wir beginnen ja schon im Grundlagenbereich mit der Förderoffensive und ziehen das Ganze natürlich dann bis zur U19 durch und haben seit diesem Jahr ein sogenanntes Fokusspielerprogramm entwickelt, wo sich Spieler, die in den Fokus spielen, durch ihre eigene Leistung noch spezieller betreut werden. um einfach an ihren Stärken oder Potenzialen zu arbeiten.
Manuel, gibt es so ein Vorbild in Europa? Manche sagen, ja, Franzosen, da kommen ständig neue Jungs raus, das ist ein riesiges Reservoir. Machen die etwas anders oder hat es auch ein klein bisschen vielleicht mit dem sozialen Status zu tun, dass man, wenn man aus dem Vorort von Paris kommt und aus diesem, da raus will und nach oben will, dass man sich da eher quält als vielleicht bei uns in Deutschland?
Also das ist auch wieder multifaktoriell, das Ganze. Also wenn man sich das System in Frankreich mal anschaut, dann ist es ja teilweise so, dass bis zu einem bestimmten Alter, ich glaube 16 ist es, zentralisiert sogar trainiert wird. Das heißt, die richtig guten Spieler bleiben gar nicht bei den Vereinen, sondern die treffen sich dann unter der Woche 2-3 Mal und werden dann ja dort trainiert. Und erst am Wochenende werden die wieder zu den Vereinen geschickt.
Okay.
Das ist ein Thema, das die machen. Das zweite ist mit Sicherheit, ich sage immer dazu, Hunger in Paradise. Also wir wohnen ja, wir leben im Paradies. Wir haben mit Sicherheit nicht den sozialen Druck, wie vielleicht in anderen Ländern oder in anderen Bereichen. Du hast die Banlieue angesprochen, also Vororte von Paris.
Ja.
Das kommt mit Sicherheit dazu. Aber wir müssen halt auch schauen, das ist ein großes Thema bei uns in der Akademie, wie entwickeln wir schon bei jungen Spielern, und das geht in der U8 los, wir sagen dazu High-Performance-Mindset, also eine Haltung, die dazu führt, einfach Hochleistung zu bringen. Und jetzt, ich nenne jetzt mal 2-3 Beispiele, die du mit Kindern dann auch schon machen kannst. Zum Beispiel das Thema Fokus schon mal thematisieren. Also wenn wir trainieren und Übungen machen, dann konzentriere dich auf das, was du jetzt gerade machst. Und nicht wie jetzt, wenn ich am Handy die ganze Zeit bin, swipe ich gleich weg nach 5 Sekunden, habe parallel nur den Fernseher laufen, er hat vielleicht nur einen Laptop an und das Handy in der Hand und bin halt dann überhaupt nicht mehr fokussiert. Und das versuchen wir in der Akademie zu entwickeln, aber auch ans Umfeld der Spieler dann heranzutragen, weil das ist ein Gemeinschaftsthema, weil jeder hat das gleiche Ziel.
Ja, manche behaupten ja, dass auch die Jugendspieler zu viel Puderzucker schon in den Händen bekommen. Ich habe mal euer Nachwuchsleistungszentrum angeguckt. Also das ist natürlich sensationell, was ihr da für Möglichkeiten habt. Und ich glaube, die Jungs und Mädels haben auch eigene Zimmer und wunderbares Essen. Ist da manchmal, ist weniger vielleicht mehr, oder sagst du, das ist heute der Standard, wir wollen, dass es denen an nichts fehlt?
Also grundsätzlich darf es keine Ausrede geben, was die Infrastruktur angeht. Das ist schon mal wichtig. Da sind wir natürlich gesegnet mit dem, was wir hier alles vorfinden. Du hast ja verschiedene Bereiche angesprochen. Aber ich glaube, die Kultur, wie wir dann das mit Leben füllen, ist tatsächlich auch das Entscheidende. Und wenn man jetzt so in unsere Veränderung der Mitarbeiter reinschaut, ich nenne jetzt mal zwei, mit Ronny Thielemann und mit Jörg Schwanke, haben wir es schon geschafft, auch etwas mehr Seniorität in unsere Mitarbeiter reinzukriegen. Die haben natürlich auch als Profi-Vergangenheit, sie kommen aus dem ehemaligen DDR-System, wo ja auch vieles kritisch war, aber der ein oder andere Punkt vielleicht gar nicht so schlecht war, den man jetzt integrieren kann. Und wir versuchen jetzt ein bisschen das Alte mit dem Neuen zusammenzuführen. Und da gehört einfach ein Slogan dazu, Klarheit vor Harmonie. Also lieber einem direkt was sagen, was nicht funktioniert, wie man die ganze Zeit irgendwie so drumherum schwanzelt.
Ja, verstehe. Harte Worte von Manuel Baum. Ab und zu mal, wie läuft denn deine Zusammenarbeit mit dem Marcel Schäfer? Ich glaube, das ist ja vom Organigramm her der Chef. Ich habe ihn jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Genau. Der hat die Woche mal Hof gehalten hier im Panorama Tower. Also auf mich macht er einen tollen, wunderbaren Eindruck. Er sagt, ich möchte, dass wir das Maximum zumindest anstreben, dass jeder das Maximum aus sich rausholt. Und er will nicht, dass jemand abends um 17 Uhr sagt, so, mein Großneffe hat Geburtstag. Gehst du d'accord? Bist du auch so ein Arbeitstier rund um die Uhr, so wie ich beispielsweise?
Ja, also absolut. Wir haben ja, wenn man die Akademie-Mission sich anschaut, heißt die ja, wir wollen Profispieler in einer Hochleistungskultur entwickeln. Und dieses Wort Hochleistungskultur ist genau das, was der Marcel ja sagt. Und wir müssen halt schauen, dass alle Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen, gerade was die Akademie angeht, auf dieses Ziel halt einzahlen. Und dazu müssen sie aber auch wissen, welchen Beitrag leiste ich auf das große Ziel und was ist denn Hochleistungskultur?
Ja.
Und das sind wir auch gerade am Herausarbeiten, weil wir haben natürlich höchste Ambitionen und wir wollen halt hier Eliteförderung betreiben. Und da hilft der Marcel mit seiner Haltung extrem.
Der Vigo hilft natürlich auch, wenn er jetzt noch zu ein paar Einsätzen kommt. Siehst du ihn denn schon so weit, dass er da öfter mal auflaufen wird bei den Profis? Der Konkurrenzkampf ist ja riesengroß.
Ja, der ist definitiv riesengroß. Aber wenn ich jetzt mal so die Kriterien anlegen würde, er ist im Kader mit dabei, trainiert fest bei den Profis, kriegt ein gutes Feedback von Marco Rose, dann deutet alles darauf hin, dass er eine große Chance auch hat, wenn er da am Ball bleibt, kontinuierlich dann einmal zu spielen.
Ja, ja. Marcel sagt übrigens auch, Marcel Schäfer, übrigens habe ich gegen seinen Vater, Markus Schäfer, noch gespielt vor 300 Jahren in der zweiten Liga. Oh Mann, da merkt man schon, was man für ein alter Bock ist. Der Marcel sagte auch, ja, Input, Output, natürlich sind die Investitionen riesig in den Nachwuchs. Irgendwann soll das mal Früchte tragen. Also wenn ihr dann einen mal rausbringt, der dann für 30 Millionen verkauft wird, wäre das ja amortisiert für ein paar Jahre. Was für ein Thema Geld, das Thema Geld ist, übt das auf dich persönlich auch einen Druck aus, Manuel? Die Investitionen?
Nee, es ist aber eine Grundsatzhaltung, die ich halt habe. Wenn du jetzt unternehmerisch denkst und du hast natürlich jedes Jahr ein Invest, was ist der Return of Invest? Also was kommt denn raus? Hm. Und ich glaube, wir müssen da zwei Stränge aufmachen. Der eine Strang ist natürlich der maximal präferierte Spieler für den eigenen Profibereich zu entwickeln. Aber der zweite, der auch spannend ist, und das merke ich schon, dass die Nachfrage nach RB-Spielern im Markt einfach immer größer wird. Und wenn wir sagen, wir können jetzt durch Geld die Investition amortisieren, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie natürlich Rückflüsse erfolgen. Hm. Also es gibt einen DFB-Fördertopf, wo Spieler, die aus der Akademie kommen, einfach Geld einspielen und das an die Akademie dann zurückfließt, die Mirovic beispielsweise. Dann hast du den Solidaritätsmechanismus, das heißt, wenn Spieler ins Ausland wechseln, die eine Akademie-Vergangenheit haben, dann gibt es natürlich auch einen Obolus, auch für die Akademien. Klar, und das Dritte ist, jetzt nehmen wir mal Winners her, auch Spieler, die wir dann verkaufen, vielleicht dann eben auch Beteiligung haben bei den Verkäufen oder ihn wieder zurückholen können, dann wird das Bild einfach ein bisschen kompletter und wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Investition, die ja wirklich hoch ist, finde ich, wieder einzuspielen.
Ja, du hast gerade von Winners Osava gesprochen. Der ist jetzt zu Miro Klose nach Nürnberg gegangen. Ich glaube beim 0-4 daheim gegen, wen haben sie 0-4 verloren?
Magdeburg.
Ja, Magdeburg, da war er glaube ich noch nicht im Kader. Aber das ist jemand, da habt ihr auch eine Rückkaufoption, wenn er sich sensationell entwickelt, könnt ihr den wieder herholen. Ich glaube, Manuel, derjenige mit dem größten Marktwert, der aus eurer Jugend stammt, ist tatsächlich Ermedin Demirovic, der jetzt genau in Stuttgart richtig spielt, gell?
Genau richtig, der ja. Und das ist auch schön, man kriegt das ja immer so mit, der hat noch Kontakt immer wieder mit der Sabine Schiefer, mit vielen aus der Akademie. Das heißt, dieses ganze Red Bull oder dieses Leipzig-Konstrukt und das Rasenball-Konstrukt, das lässt einen dann irgendwie nicht los.
Ja.
Und das ist natürlich schön, wenn auch Spieler, die jetzt da im Top-Bereich der Bundesliga auch nicht unbedingt nur bei uns spielen, nach wie vor den Kontakt zu uns halten.
Ja, ich glaube, der hat einen Marktwert von 20 Millionen, war auch bei deinen Augsburgern höchst erfolgreich. Manuel, ja. Lass uns doch mal auf deine Karriere nochmal blicken. Du warst Bundesliga-Trainer lange in Augsburg und also wenn wir mit Leipzig nach Augsburg gekommen sind, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, jetzt musst du wieder zu denen. Bei jedem Einwurf explodiert die komplette Bank, der Reuter rennt nach vorne, der Baum, der wird 2,50 Meter. Also das war schon so eine Art Wagenburg-Mentalität. Ihr seid ganz schöne Sackgänger gewesen. War das bewusst so?
Ja, also das war tatsächlich eine Strategie, auch gab es auf der Bank.
Ja.
Wer mit dem vierten Offiziellen redet und so weiter. Also auch da gab es eine Taktik. Aber ansonsten, klar war das das Markenzeichen von Augsburg, da wirklich ekelhaft zu spielen. Und mir hat es immer gefallen, gegen Leipzig zu spielen. Ich fand es immer total spannend, das Konstrukt zu verfolgen, wie das innerhalb von kurzer Zeit sich ja entwickelt hat. Und selbst von außen hat man immer den ein oder anderen taktischen Move sich klauen können und dann einbauen können.
Ja, ich erinnere mich an einen 1-0-Sieg, das war im Winter irgendwie, da habt ihr daheim gewonnen. Das war ein grausames Fußballspiel. Ich glaube, ihr habt einmal aufs Tor geschossen, RB zweimal. Und der Daniel Bayer hat nach dem Torerfolg, ist er dann vor den Hasenhüttl und hat da so ein... auf Söhne.
Oh ja.
Ich weiß noch wie heute. Ich habe damals geschrieben, der Hasenschüttler. Naja, gut, da gab es dann, glaube ich, ein bisschen Ärger. Manuel, vermisst du denn deinen Job als Bundesliga-Trainer? Du warst berühmt, reich sowieso, na, reich bist du noch. Aber vermisst du nicht diesen täglichen Kontakt mit den Spielern, auch vielleicht die mediale Aufmerksamkeit, Interviews mit Star-Reportern wie mit mir?
Sagen wir mal so, das täglich auf dem Platz mit den Spielern arbeiten, das ist schon ein Punkt, wo immer mal wieder hochkommt.
Ja.
Aber für mich, also halt, und wenn man meine Karriere so anschaut, war mein Ziel immer, so einen ganzheitlichen Blick auf den Fußball zu erhaschen, aus verschiedenen Perspektiven. Deswegen Bundesliga, Akademie in Augsburg, beim Verband gearbeitet. Und ich habe jetzt in dem Zeitraum, wo ich jetzt gerade festgespielt, dass wir einfach in unseren Nachwuchs nochmal investieren müssen und da besser arbeiten, weil ich konnte es einfach nicht darauf sitzen lassen, dass wir keine guten Spieler haben, sondern wir haben große Talente. Mhm. Wir müssen halt nur schauen, wie kriegen wir das Talent dann auf den Platz, und deswegen finde ich die Rolle total spannend, und das war tatsächlich echt eine Ehre für mich, die Anfrage von RB Leipzig zu bekommen. Was, das sage ich immer dann wieder, was ich in 5 Minuten denke, weiß ich jetzt nicht. Insofern, mal schauen.
Ja. Hast du lange Bedenkzeit gebraucht, um Ja zu sagen? Ich meine, die haben ja wahrscheinlich mit Perspektive und mit einer Mörderkohle gedroht.
Ja, aber tatsächlich ist bei mir das Geld jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, sondern mir war immer wichtig, dass ich mit den Ideen, die ich habe, in Wirksamkeit kommen kann. Und als sie mir dann zum Beispiel die Werte vorgestellt haben von RB, also mit Mastery, Meaning, und Meaning ist für mich halt ganz entscheidend, welchen Beitrag kann ich auf das große Ganze liefern? Und wenn ich eine gewisse, und das ist der dritte Wert, Freedom and Responsibility, also Freiheit habe in dem, was ich tue, dann gehe ich halt da auf, und dann macht mir das einfach brutal viel Spaß. So ist es gerade.
Also nur noch Englisch, Freedom, Responsibility, da brauchst du ja Abitur bei euch, du. Ja, Manuel, du bist nebenbei ja auch noch Taktikguru fürs Fernsehen, das hast du bei der Europameisterschaft ganz klasse gemacht. Ist das was, was du nach wie vor gerne machst? Nimmst du dir diese Auszeiten auch bewusst? Ist der Verein RB Leipzig damit einverstanden?
Ja, klar, also das ist alles besprochen gewesen. Mhm. Ich nehme das immer für mich so ein bisschen als Fortbildung. So wieder über den Tellerrand schauen, jetzt bei der EM war es halt spannend, was gab es für Erkenntnisse. Wenn man sich dann doch in der Tiefe über die analytische Tätigkeit noch mehr auseinandersetzen kann, dann kann man echt einiges auch für uns hier in der Akademie mitnehmen. Ja. Insofern ist das so eine Win-Win-Situation.
Was gibt's denn für Trends? Also ich war ja auch mal Fußballer, leider nur zweite Liga. Und bei den Taktikbesprechungen haben wir damals nie zugehört, ehrlich gesagt. Und man hat halt am Ball gespielt, versucht seinen Gegenspieler auszuschalten, aber über den Tellerrand geblickt, was Taktik angeht. Und so haben wir nicht. Gibt's denn Trends, die du uns verraten darfst und kannst?
Ja, also was bei der EM aufgefallen ist und das tatsächlich ein Schwerpunkt auch bei uns mittlerweile ist, ist zum Beispiel das Blockverhalten der Abwehrspieler, wenn es um die Torverteidigung geht. Also man hat immer wieder gesehen, dass die Abwehrspieler bei Schüssen einfach die Beine aufmachen, immer wieder durch die Beine geschossen wird, was für ein Torwart natürlich schwierig ist.
Ja.
Und das ist ein Thema, wie kann ich in diesen Situationen den Torhüter als zusätzlichen Verteidiger integrieren, und wie muss ich mich als Verteidiger verhalten, damit, wenn einer aufs Tor schießt, nur einer eher vor mir rumschießt, dass der Torwart vielleicht erhalten kann, wie durch mich durch.
Ja, du sprichst es gerade an, Leverkusen 3-2, der 3-2-Siegtreffer von Louis Openda war genau das Ding, durch die Hosenträger von dem Leverkusener.
Total, clever von Louis.
Ja, das ist ja interessant, du. Ja, sag mal, übrigens, weil wir gerade bei den Profis auch waren, bei Openda und so weiter, der 3-2-Sieg in Leverkusen, jetzt sagen manche, oh Mann, Strahlkraft, Knick in der Optik bei Bayer, jetzt Anfang vom Ende, die Meister, die werden nicht nochmal Meister. Was sagt dir so ein Spiel? Himmelhoch jauchzt und zu Tode betrübt, kennst du ja im Fußball. Also es ist erstmal schön, dass man 6 Punkte hat, aber Leverkusen in der ersten Halbzeit, wenn sie 3-0 führen, darf sich RB auch nicht beschweren.
Ja, wenn ich jetzt immer so durch die Trainerbrille schauen würde, dann finde ich es ja da immer wichtig, dass man solche Phasen einmal übersteht. Und wenn man das Erlebnis einfach mal hatte, und das kommt immer wieder in der Saison vor, dass einfach Spiele nicht stetig verlaufen, also 90 Minuten gleich, sondern immer wieder auf und ab, da kann man sich an sowas mal erinnern und kann sagen, schau mal, auch so Phasen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger war, haben wir überstanden und haben das Spiel dann sogar gedreht. Insofern da immer das Positive rausnehmen.
Ja, ja, das ist klar. Sehr, sehr positiv war auch, was der Chat gebracht hat. Bichiabu, 19 Jahre, Manuel. Also als die Aufstellung kam, da dachte ich, sag mal, Marco Rose, was ist denn jetzt? Also der hat ja ein Jahr nicht gespielt von Anfang an. Jetzt in Leverkusen gegen diese Raketen mit einer Dreierkette, riesengroße Verantwortung. Da gehörte Mut dazu und auch Überzeugung. Was wäre denn passiert, Manuel, oder daran denkt man natürlich nicht, self-fulfilling prophecy, wenn der ein Scheißspiel gemacht hätte und nach 20 Minuten vom Platz gegangen wäre? Das wäre vielleicht schon das Ende für ihn in Leipzig gewesen. Sieht man sowas als Trainer? Denkt man an so Risiken oder bist du so überzeugt?
Nee, gar nicht. Nee. Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel Kevin Danzomer in Augsburg, der hat sein erstes Spiel gegen Leipzig gemacht, zu Hause, und da habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass das nicht funktionieren könnte. Mhm. Und das spürten Spieler auch. Und das zeichnet ja uns jetzt hier in Leipzig auch aus. Das sieht man ja, was die Altersstruktur der Neuzugänge und so weiter angeht, dass man da voll überzeugt ist. Und bei jungen Spielern sind halt einfach Fehler immer wieder eingepreist. Und das sind einfach Erfahrungen, die halt wichtig sind.
Ja, also den du gerade erwähnt hast, das war ja auch ein ganz schönes Glotz. Also 90 Kilo hatte der bestimmt gehabt, ja, und unglaubliche Kante. Ja, ja, das war nicht angenehm, gegen den zu spielen. Ja, Manuel, ich habe viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als du mir zugestanden hast. Aber wenn du mal am Telefon bist, wir haben ja eher selten zu tun. Wohin geht denn die Reise für dich persönlich und für RB Leipzig? Hast du so einen Karriereplan, dass du sagst, ich mache das jetzt noch ein paar Jahre, oder wenn ich irgendwas erreicht habe, dann, wenn die Mission erfüllt ist, oder wenn ein Bundesliga-Verein anruft, dann bin ich wie weg aus Leipzig?
Nee, da mache ich mir tatsächlich keine Gedanken. Mir geht es darum, dass es mir Spaß macht, dass ich in Wirksamkeit kommen kann und man halt im Team Ziele erreichen kann. Und alles aktuell ist zu 100% gegeben.
Ja, und lass uns noch mal ganz kurz über Journalismus sprechen. Es gibt gute Trainer, schlechte Trainer, gute Fußballer, schlechte.
Ich muss leider in den nächsten Termin rein.
Ja, ja, dann sag mir nur mal, liest du denn überhaupt meine hehren Zeilen, die ich jeden Tag formuliere für die Leipziger Volkszeitung, Manuel? Jetzt darfst du gerne lügen und sagen, Guido, du bist der Beste.
Ja, du bist der Beste und ich schaue mir tatsächlich den Pressespiegel jeden Tag an.
Ja, okay. Manuel, vielen, vielen Dank, bleib gesund. Und ja, danke, dass du bei uns die Rückfalls hier mal erhält hast. Wie läuft's im Fußball? Was muss im Nachwuchs passieren, damit RB Leipzig da auch erfolgreich ist? Manuel, vielen, vielen Dank. Geh in deinen nächsten Termin.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Ciao.
Mach's gut.
Ciao.
Jetzt kurz Werbung. Hi, hier ist die Leipziger Volkszeitung mit einem richtig guten Deal für euch. Die Rückfallzieher schenken euch jetzt 2 Monate lang LVZ Plus gratis, for free, kostet nix. Das heißt, ihr bekommt die LVZ auf eurem Tablet oder eurem Handy, auf lvz.de und in der LVZ-App. 24/7 gibt's hier Live-Ticker, Hintergrundberichte oder spannende Podcasts. Zum Beispiel unseren neuesten, der heißt Allein unter Sachsen, mein Umzug aufs Dorf. Hier geht's um eine Leipziger Familie, die ins Erzgebirge zieht, mitten in diesen aufgerauten Zeiten zwischen Demokratieprotesten und Wut auf die Ampelregierung. Im Podcast fragen wir uns, kann das gut gehen? Davon erzählt Allein unter Sachsen, mein Umzug aufs Dorf. Jetzt exklusiv hören bei LVZ Plus. Und ganz easy, nach dem Aktionsende einfach monatlich kündbar. LVZ Plus, 2 Monate lang gratis. Jetzt auf lvz.de/Guido. Und das war die Werbung.
Sodele, ja, ein Termin jagt den nächsten. Manuel Baum, ich glaube, der ist gerade noch zarte 45 Jahre. In Landshut aufgewachsen und war übrigens Torwart in seinen Anfangsjahren als junger Mann. Zwar nicht groß gewachsen, aber er kam trotzdem an die Latte und blickt über den Tellerrand, muss ich schon sagen, guter Mann. Und er gibt auch zu, dass sie ganz schöne Sackgänger waren beim FC Augsburg damals. Also, oh, wenn du da hingefahren bist, das ist beim profanen Eckball, Einwurfentscheidung, da alle springen so hoch. Und er sagte eben, es war eine konzertierte Aktion. Man hat sich abgesprochen, wer macht den vierten unparteiischen wuschig? Wer geht an den Schiedsrichter ran? Ach, geil. Aber das hat sich geändert, übrigens auch zum Positiven. Nicht jetzt unbedingt nur, weil Manuel Baum weg ist, aber da ist auch eine neue Kultur eingekehrt beim FC Augsburg, aber mit der neuen Kultur nicht unbedingt erfolgt. Die haben jetzt in der Bundesliga einen Scheißstart hingelegt. Ja, wie ihr hört, bin ich heute allein im Aufnahmestudio. Ganz allein. Der Michael ist nicht da. Gott sei Dank hat mich der Manuel Baum unterstützt und ich habe ja viel zu erzählen. Es ist viel passiert. Letzte Woche der 3:2-Sieg in Leverkusen. Wer hätte das gedacht? Und seien wir ehrlich, wenn es zur Halbzeit 4:1 für Leverkusen steht, darf sich RB Leipzig nicht beschweren. Aber dann war es so, dass Leverkusen, was sie ja immer machen, die lassen dem Gegner immer einen Spalt weit die Tür auf. Die Tür zum Erfolg. Und meistens kriegen sie die Tür dann kurz vor knapp noch zu, aber sie wussten natürlich nicht, dass diesmal nicht bis zur 111. Minute gespielt wird, sondern nur bis zur 97. Und RB Leipzig hatte dann einen Fuß in der Tür und ist dann breitbeinig durch die Tür gegangen. Louis Openda, 2 Türchen gemacht, Kevin Campbell 1 Türchen geköpfelt und dann war der erste Sieg seit vielen Monaten gegen Leverkusen perfekt. Und ich war am Tag danach übrigens im Sport1 Doppelpass wieder mal zum 7. Mal eingeladen und ich muss sagen, ich sah gut aus, also von weitem. Ich habe mir dann ein paar Sequenzen nochmal angeguckt danach. Nee, ich sah scheiße aus.
Man sieht schon im Fernsehen, da siehst du noch mal fetter aus, als du so bist.
Aber gut, es war eine schöne Sendung mit Stefan Effenberg. Armin Fee saß neben mir und noch ein junger Mann, Cedric Pick. Und dann war das Thema, ihr erinnert euch alle, dieser Fallrückzieher. Gerade für uns, die Rückfallzieher ist ja wichtig, was so ein Fallrückzieher so ausmacht. Also der Victor Boniface, der Stürmer von Bayer Leverkusen, geht in die Lüfte und es war sehr eng im Strafraum und setzt zum Fallrückzieher an und trifft Amadou Haidara bei seinem Fallrückzieher voll an der Birne. Und wenn du die Bilder in Zeitlupe gesehen hast, hast du dir größte Gedanken gemacht, also nicht nur dir, sondern wir alle. Und dachtest, da ist Schlimmes passiert, da hat eine Gehirnerschütterung, ist schon schlimm genug. Der ist mit dem Knie weggeknickt, da dachte ich, ach du Scheiße. So, und was war? Der Boniface sieht gelb und beschwert sich noch darüber, dass er gelb sieht. Und im Sport1 Doppelpass war ein junger Mann dabei, der Herr Pick, der ist erst 37, der meinte dann, naja, hat doch jeder gesehen, was der Boniface vorhat. Hey, Amadou, da musst du wegbleiben. Wie jetzt wegbleiben? Also geht's noch oder was? Ist er Opfer-Täter-Umkehr oder was? Ja, also ich sage euch mal Folgendes. Und ich glaube, ich habe die Wahrheit wieder mal mit Löffeln zu mir genommen. Also stellt euch Folgendes vor. Ein Leverkusener Abwehrspieler macht eine Rettungsaktion im eigenen 5-Meter-Raum. Und versucht eine Flanke von RB Leipzig via Fallrückzieher aus dem 5-Meter-Raum zu befördern. Also der Leverkusen, sagen wir mal, Tatar geht zum Fallrückzieher, will den Ball rausschießen und tritt dabei einen Leipziger Stürmer voll am Nischel, am Kopf. Was gibt's denn dann? Ja, 11 Meter. Und ja, rot. Also, Herr Boniface hatte Glück, dass er die rote Karte nicht gesehen hat. Ich hätte es ihm gezeigt. Ja, also 3:2 gewonnen. Es ist schon ein geiler Sieg gewesen. Und die letzten beiden Spiele wurden ja 2:3 verloren gegen Leverkusen. Und na klar, die Frage aller Fragen ist ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, können nur dieses Jahr Meister werden. Danach, glaube ich, wird es schwer. Es könnte sein, dass der Openda, über den haben wir schon gesprochen, Louis Openda und der Benjamin Seško und Xavi, dass sie ihre letzte Saison in Leipzig spielen. Und dann vom Hof reiten. Also sollte man die Röcke raffen und alle an den berühmten Strang ziehen und vielleicht tatsächlich das Unmögliche möglich machen. Und deutscher Meister werden, wäre das nicht geil? Ach, ich habe dem Armin Fee, der saß neben mir im Doppelpass, auf der Armin, weißt du, ihr sagt immer, Leipzig keine Tradition. 1903. Armin, du warst ja damals dabei. Hat er gelacht. Erster deutscher Meister. VfB Leipzig. Übrigens ganz, 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 ganz geiler Typ. Der Armin Fee, Meistertrainer mit dem VfB Stuttgart 2009. War selbst ein toller Fußballer in Gladbach. Und ich habe mal in den Annalen geblättert. Also das schreibt es, glaube ich, mit 2N, zweimal Nordpol, und habe gesehen, dass Armin Fee seine Karriere hat ausklingen lassen 1989, 90 oder 88, 89 in Bayreuth in der zweiten Liga. Und da hat er gegen den alten Schäfer zweimal gespielt. Ich kann mich noch erinnern, da war einer, der ist überhaupt nicht mehr gelaufen. Also der Bewegungsmelder, der hätte nicht angeschlagen, aber wenn der den Ball hatte, hatte er ihn, kein anderer. Da halfen auch die Schäfergrätsche nichts, also Armin Fee toller Fußballer, toller Trainer, toller Typ, ja. Also Sport 1 Doppelpass, da binden wir jetzt mal ein rosarotes Schleifchen drum. Diese Selbstbeweihräucherung von Schäfer geht mir mal langsam selbst auf den, Beutel, hätte ich was gesagt. Ja, also, die Transferphase war eine sehr heiße. Lass uns mal ganz kurz nochmal zum Transferfenster kommen. Das stand sperrangelweit offen bis zum 30. August. Und in Leipzig hat man gehofft, dass man noch vielleicht André Silva irgendwie zu einem anderen Verein transferieren kann. Und ja, das ist nicht so gekommen. Er bleibt also bei RB. Er ist ein Mann der finalen Handlung. Also er ist besser vorm Tor, ganz ehrlich, er ist besser vorm Tor als der Sechko und der Openda zusammen. Nur leider Gottes muss man den Silva irgendwie da in Richtung Tor tragen. Er ist nicht so schnell, nicht der beweglichste. Aber ich glaube schon, dass er dem Verein noch große Dienste leisten kann und leisten wird. Josef Paulsen ist wie die exklusive Kunde der LVZ vorweggegriffen hat, geblieben natürlich. Ja, was soll er denn auch woanders? Hat hier zwei Kinder, die in den Kindergarten gehen, hat eine Frau. Er hat eine neue Einbauküche bekommen und ja, Josef bleibt natürlich für immer in Leipzig. Und Mo Simakan ist dann doch vom Hof geritten zum Club von Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien, in Riyadh, die Hauptstadt von Saudi-Arabien. Und das hat natürlich noch rein sportliche Gründe, dass er da jetzt mit 26 Jahren, dass er da jetzt spielt. Ja, ist eine tolle Liga, ausverkaufte Häuser, die spielen in der Champions League mit, DFB-Pokal. Nein, das ist natürlich Unsinn, es geht um Geld, aber ich verstehe ihn. Ja, ich verstehe ihn. Also der kriegt jetzt, ich glaube, 10 oder 12 Millionen im Jahr netto Euro. 12 Millionen netto. Ja, leck mich am Arsch. Damit sichert er, mit diesem Vertrag sichert er sich, seine Nachkommen und Nachkommen ab, dass Menschenrechte und ein paar Dinge nicht so ganz gut laufen in Saudi-Arabien. Ist, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und ich will jetzt nicht die Moral Keule schwingen, da bin ich der falsche Mann. Ich würde ja auch hingehen. Ne? Ja, nur mich will keiner. Ja, also Mo Simakan ist gegangen und mit der Kohle, ich glaube 50 Millionen kriegen sie, haben sie dann die Gertrud geholt. Luzerel Gertrud. Jetzt spielen wir mal ein von ihm selbst, wie man diesen Namen spricht, weil ich krieg das nicht hin. Ja, so hört sich das also an. Ein toller Typ. Ich glaube, seit seinem 7. Lebensjahr hat er bei Feyenoord Rotterdam gespielt, ist dort alle Jugendmannschaften durchlaufen und wurde zum wichtigsten und besten Profi dieses Vereins und Aushängeschild. Und es spricht auch für Feyenoord, es spricht für die Gertrud, dass der Verein, als dann der Deal klar war mit RB Leipzig, ich glaube 20 Millionen haben sie nur bezahlt, bleiben also 25 übrig, wenn man die Kohle aus Riyadh gegenrechnet. Da haben die Feyenoord, der Feyenoord-Verein hat ein wunderbares Video ins Netz gestellt mit den Stationen von Gertrud und hat sich nochmal herzlich bedankt. Also hätte eigentlich mitheulen können. Und so kann es auch gehen, dass man nach vielen Jahren auseinandergeht und nicht im Bösen auseinandergeht, sondern im Guten. Also liebe Ehepartner, ihr alle, die euch jetzt scheiden lassen wollt, also es geht auch anders, es geht auch mit Liebe, mit Herzblut, mit Dankbarkeit. Und also, was ich von ihm gehört habe, was ich von ihm gesehen habe, ist das ein richtig geiler Typ, ein geiler Kicker. Der hat Kraft, die Kraft der zwei Herzen. Der kann in der Innenverteidigung spielen, der kann hinten rechts spielen, der kann auch im Mittelfeld, im Zentrum defensiv spielen. Also die eierlegende Wollmilchsau. Und da muss ich sagen, Hut ab, Marcel Schäfer, Hut ab, Ruven Schröder. Frank Ehlich und Co., auch Oliver Minzlaff, also diese Transferperiode geht als die beste der RB-Geschichte, in die RB-Geschichte ein. Es ist ja nicht nur Gertrud da, Arthur Vermeeren ist gekommen, Antonio Nusa. Also muss man echt sagen, wenn die alle ins Laufen kommen, wenn die alle topfit sind, dann gibt es nur einen deutschen Meister. Ja, Bayer Leverkusen. Ja, also haben wir eigentlich schon gesprochen, was jetzt noch passiert. RB ist ganz weit oben in der Tabelle, 6 Punkte. Heidenheim hat auch 6 Punkte, die Bayern haben 6 Punkte und jetzt ist Länderspielpause. Die Deutschen spielen in Düsseldorf gegen Ungarn. Also Jo Kimmich, der neue Kapitän, spielt gegen Willi Orban, Peter Gulacsi und Co. Ich glaube, da ist auch der Dominik Schoboschlei dabei. Ja, genau. Also Nations League. Fragt mich nicht, was die Nations League ist. Also ich glaube, wenn du die gewinnst, bist du bei der nächsten Weltmeisterschaft dabei. Irgendwie so. Also wir gucken uns das natürlich an, aber um das Innenleben dieses Wettbewerbs zu verstehen, dann musst du auch, also wer das kann, der baut auch ein Atom-U-Boot und steuert das Ding dann auch noch durch die Weltmeere. Ja, also Jo Kimmich wurde zum neuen Kapitän bestimmt. Der Mats Hummels ist ganz neu, heute Morgen über den Ticker gelaufen, zu AS Rom gewechselt, mit zarten 35 Jahren. Das ehrt ihn in der Serie A, da geht's zur Sache, ja. Und da wird nicht so, oh, toll, der Weltmeister von 2014, nee, da muss er schon seine Leistung abrufen. Ich bin mir sehr sicher, dass der liebe Mats auch Angebote hatte aus Saudi-Arabien, Katar, USA. Aber er sagt, Kohle habe ich genug. Ich will nur ein bisschen Spaß haben, eine Herausforderung, und das ehrt ihn. Mats Hummels saß übrigens ein ganz kleiner Bub auf meinem Schoß. Damals war sein Papa Hermann Hummels mein Trainer bei Mainz 05 und er hat seine Söhne immer mitgebracht zum Kicken. Also das Talent ist mir nicht sofort aufgefallen. Beine bis zum Boden hatte er damals schon, der gute Mats. Ein toller, reflektierter Typ mit einer einmaligen Karriere. Mats, Hut ab, Grüße aus Leipzig, ja. Und damit gehen wir jetzt mal ins Restwochenende. Das nächste Bundesliga-Heimspiel steigt am 14.09. für die Roten Bullen gegen Union Berlin an meinem Geburtstag. Scheiße, ich bin so alt wie der Wald. Und dann kommt mein Freund Bo Svensson mit den Unionern nach Leipzig, und da gibt's schön auf den Sack für die Eisernen, die auch unter Rostige firmieren. Ja, so, also viel Spaß beim Vermehren eurer Ansichten. Lob oder auch Anerkennung, Lobpreisungen. g.schäfer@lvz.de. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Euer Guido und euer Maigl.
Liebe Fußballboomer, es folgt ein wichtiger Podcast-Hinweis.
Wir dürfen uns vorstellen, wir sind Guido und Daniel von Heldenstadt, dem LVZ-Podcast aus Leipzig.
Bei uns gibt's Stadtleben, Popkultur, Social Media, alles andere außer Fußball.
Denn das machen die beiden Herren ja schon super. Wir reden über alles, was uns bewegt als Leute, die in Leipzig halt so leben.
All Things Leipzig, alle zwei Wochen montags mit einer neuen Folge.
Das ist ideales Hörfutter, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder in den Feierabend.
Oder auf dem Weg ins Stadion, ne?
Oder so, ja genau.
Kopfball.
Alle Folgen von Heldenstadt hört ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf lvz.de/Heldenstadt.
Erzählt's weiter, hört rein, wir freuen uns auf euch.
Und damit zurück ins Stadion.